Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Ich wünsche einen stabilen Dienstag. Das letzte Tabu ist eine Doku, die heute erscheint. In der geht es um Homosexualität im Profifußball. Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger, der hat sich erst nach seiner Karriere geoutet und sagt in der Doku:
Am eindrücklichsten war ein Gespräch mit einem Medienanwalt, der mir klar gesagt hat, ich solle nicht öffentlich darüber sprechen. Der Druck sei zu groß für mich, ich würde daran zerbrechen. Am Ende bin ich zum Schluss gekommen, dass er recht hat.
Ja, wie verfahren die Situation war oder auch heute noch ist, was die Doku bewirken kann und möchte, darüber spreche ich mit dem Produzenten des Films und einem weiteren Ex-Profifußballer in dieser Stunde. Freue mich, dass Sie dabei sind. Eine Matrioschka als Handgranate. Ein Symbol Russlands wird also zum Sprengsatz. Oder grüne Aliens mit Sowjetmütze und Kalaschnikow. Diese Karikaturen stammen vom sibirischen Künstler Wassily Slonov. Vor 10 Jahren ist er mit Bildern wie diesen bekannt geworden. Da ging es ihm um die Olympischen Winterspiele, die Russland 2014 in Sotschi ausgerichtet hat. Und er sagte damals, er wolle nicht Putin kritisieren, sondern die Vorurteile, die es über Russland gibt, darstellen. Nun wurde gegen den Künstler ein Strafverfahren eingeleitet. Grund, Slonov hat eine Figur, eine Puppe auf der Zeichnung. Da sieht man unter anderem auf dieser Puppe Stacheldrahtzäune und Lagerwachttürme. Und diese hat er auf Social Media verbreitet. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann. Ich habe es ja gerade grob skizziert, aber nochmal zur Einordnung. Was zeichnet die Kunst von Slonov aus?
Ja, zunächst mal zeichnet sie aus, dass er sie immer noch in Sibirien schafft, also in seiner Heimat, dass er nicht nach Moskau gefahren ist, wo es natürlich eine viel größere Kunstszene gibt, sondern dass er dort vor Ort ist. Galeristen, die da sind, sagen auch, er ist einer der wenigen, die sie im Programm haben, die tatsächlich vor Ort dann auch leben. Und er spielt mit den Symbolen, die es dort gibt, die es in Russland gibt, die noch aus der Sowjetunion auch stammen. Zum Beispiel mit dem Gulag-System, das ja in der Sowjetunion vor allem dann eben im Osten, in Sibirien verbreitet war. Bären zeigt er in Sträflingskleidung, das ist dann als Spielzeug, steht wie Spielzeug da. Oder eben auch dieses berühmte Plakat mit den 5 olympischen Ringen aus Stacheldraht, das Sie schon erwähnt haben. Ein Samovar mit dem Konterfei von Putin, da spielt er also auch mit dem Personenkult, der sich wieder um Putin ergibt und der eben dann auch von den zum Beispiel neureichen Oligarchen betrieben wird, die dann eben solche Gegenstände bei sich zu Hause haben. Natürlich nicht so einen Samovar, aber eben etwas, was Putin irgendwie huldigt. Also er spielt mit dem in seinen Installationen, Skulpturen, mit seinen Figuren. Er nimmt die Tradition auf die Schippe. Er bezeichnet sich selber als sibirischer, ironischer Konzeptualist. Und ironisch ist hier das Schlüsselwort in seiner Kunst.
Nun werfen die Behörden ihm ja konkret die Verbreitung von Symboliken einer verbotenen jugendkriminellen Bandenstruktur vor, AOE. Was ist das für eine Organisation? Und wofür stehen die Initialien?
Also die Initialien stehen für schwierige Kunstworte, die sie selber geschaffen haben. Man kann es so übersetzen, kriminelle Vereinigung von Gefängnisinsassen wäre eine mögliche Übersetzung. Das ist ein informeller Verband von Jugendbanden, eine Art von Subkultur krimineller Art, die Mafia-ähnliche Strukturen ausgebildet hat, vor allem in Schulen, Berufsschulen zum Beispiel, und die aus dem weiteren Osten Russlands kommt, dort ist sie entstanden, ist dann aber auch schon bis zum Beispiel nach Petersburg vorgedrungen. Es kam immer wieder zu Überfällen auch auf einer Straße von solchen Banden, immer zu Aufständen in den Schulen, auch zu Morden, die von Personen, die sich dieser Struktur zugeordnet haben. Man muss aber sagen, dass dieses Symbol ja nur zitiert wird vom Künstler auf diesem Stehaufmännchen, das er da gemacht hat. Denn das ist die Tätowierung eines Gefängnisinsassen. Es ist also ein Zitat und nicht etwas, was er irgendwie unterstützen würde.
Und wie kommt es, dass eben auch Künstler wie Slonov, die ja an sich nicht oppositionell auftreten, jetzt diesen staatlichen Repressalien ausgesetzt sind?
Ja, wie kommt's? Es ist eben so, dass der Kreml immer mehr in die Richtung geht mit seiner auch Kulturpolitik. Wenn ihr nicht für uns seid, dann seid ihr eben gegen uns. Neutralität gibt's nicht mehr in einem Land, das sich seit 2 Jahren im Krieg befindet. Das wird zwar so nicht gesagt, Krieg, das Wort wird nicht so nicht häufig ausgesprochen, soll auch nicht, aber eben in einem Land, das um seine Existenz kämpft, so stellt's Putin dar. Und da gibt's dann eben auch mehrere Beispiele, wie dieses Verfahren, das schon seit fast einem Jahr läuft, gegen eine Regisseurin, Jewgenia Berkowitsch, die auch nichts Oppositionelles in ihrer Kunst gemacht hat, die ein Stück ins Theater gebracht hat, das von Frauen handelt, die mit Dschihadisten verheiratet waren und wieder nach Russland zurückgekehrt sind. Aufgrund der Protokolle wurde vorgeworfen, dass sie Extremismus verbreite, was natürlich auch Quatsch ist. Oder jetzt gab es im Dezember eine Party mit nackten, halbnackten Kostümen, wie es hieß. Die wurde auch skandalisiert, die wurden angeprangert. Ein sehr, sehr populärer Sänger und Musikproduzent Filipp Kirkorov war auch darunter, der muss jetzt in die besetzten Gebiete in der Ostukraine fahren, um dort aufzutreten vor verletzten Soldaten, um irgendwie seine Schuld reinzuwaschen sozusagen. Also neutral gibt es nicht mehr. Jeder soll sich jetzt zum Kreml bekennen und bei Stonov ist das eben nicht der Fall. Der bleibt ist so ironisch geblieben, wie er eben war.
Und was meinen Sie, geht es weiterhin darum, ein Klima der Angst und auch Willkür zu erzeugen?
Ja, ich denke, das ist zumindest ein Effekt, der in Kauf genommen wird und den man auch positiv sieht. Und es geht vor allem darum, eben eine möglichst homogene Gesellschaft zu erzeugen, die eben in eine Richtung strebt. Und das ist eben, wir müssen uns jetzt wehren gegen den Westen, der uns irgendwie vernichten will. Diese Message, diese Botschaft soll ankommen bei allen. Und es ist auch ganz banal, etwas, was natürlich Zustimmung erzeugen soll bei den sogenannten einfachen Menschen, die solche Kunst nicht verstehen, die auch die Künstler zum Beispiel, die ich genannt habe, die bei dieser Party in Moskau waren, die denen neiden, dass sie eben gut haben, dass sie reich sind. Und da ist es ja billige Zustimmung, die da erzeugt wird und die dem Kreml natürlich in die Hände spielt, denn er braucht die Zustimmung vor allem der einfachen Leute, die ja auch in den Krieg ziehen sollen.
Sagt Russland-Korrespondent Florian Kellermann über die staatliche Willkür gegen Kunstschaffende in Russland und den neuesten Fall Slonov.
Gestalten. Architektur und Design.
In dieser Rubrik schauen wir immer auf interessante Gegenstände, Skulpturen oder auch Bauwerke. Und heute hat sich Marietta Schwarz mit Tischen und der Frage nach dem Why, also Y wie Y, beschäftigt. Ich mach's doch mal konkret. Es geht um den Y-Tisch.
Vor vielen Jahren sind sie mir zum ersten Mal aufgefallen. Die Tische im Foyer der Berliner Philharmonie von Hans Scharoun, an denen man in der Konzertpause seinen Sekt schlürft. Es sind Tische in Y-Form, die wie lustige weiße Propeller herumstehen, wenn man von einer der vielen Galerien auf sie hinunterschaut. Und um die Schenkel herum Besuchergrüppchen. Die große Qualität?
Man steht nicht zu nah beieinander, wenn man sich fremd ist, hat aber trotzdem einen guten Kontakt.
Ich bin mit meiner Freundin Julia zum Lunchkonzert in die Philharmonie gegangen, um diese Tische nochmal zu testen.
Können wir uns mit reinstellen?
Na klar könnt ihr. Die anderen beiden am Tisch haben auch nichts dagegen.
Also scheint so ein sehr offenes Konzept zu sein. Deshalb haben wir uns gerade auch dazu gesellt, weil wir dachten, oh ja, da ist ja noch Platz.
Es ist verrückt, was so ein Y-förmiger Tisch auslösen kann. Er bringt Menschen zusammen.
Der nimmt wie Kontakt mit dem Raum auf. Der dockt so an.
Und das war auch die Absicht des Architekten, wie Dimitri Suchin von der Scharoun-Gesellschaft bestätigt. Der Sinn dieser Musikmaschine Philharmonie sei damals in den 50er Jahren die Gesellschaftsbildung gewesen. Überall in diesem Foyer mit seinen Treppenkaskaden lasse man seine Blicke schweifen und so eben auch im ganz Kleinen, am Tisch. Bislang übrigens unerforscht, dieser Scharoun-Tisch, sagt Dimitri Suchin. Das sollte sich ändern. Das Y ist nicht nur ein Buchstabe, sondern auch eine faszinierende Form, weil es sich in drei Richtungen spannt und dadurch auch interessante dreieckige Zwischenräume entstehen. Viele Architekten des 20. Jahrhunderts haben sich das zunutze gemacht, ganze Häuser, vor allem Hochhäuser, auf einem Y-förmigen Grundriss entwickelt. Das höchste Gebäude der Welt zum Beispiel, der Burj Khalifa in Dubai, sage und schreibe 828 Meter hoch. der Fernsehturm in Toronto, ebenfalls das Unicenter in Köln, eines der größten Wohnhochhäuser Europas. Oder der Entwurf für den Lake Point Tower in Chicago 1968 von John Heinrich und George Shipowright. Der Architekt Gunnar Klack wird gar nicht müde aufzuzählen.
Das ist auch einfach ein sehr berühmtes Gebäude, letztendlich wegen seiner berühmten Bewohner. Also das war ein absolutes Luxus-Apartment-Haus und da haben also nicht nur Goldie Hawn und Kurt Russell drin gewohnt, sondern auch der Rockmusiker Alice Cooper.
Heinrich und Shipowright waren Schüler von Ludwig Mies van der Rohe. Von ihm wiederum stammt eine berühmte Zeichnung für ein 20-stöckiges Hochhaus am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin. Dieser Glaswolkenkratzer wurde zwar nie gebaut, ging aber als visionärer Entwurf in die Baugeschichte ein. Das Y ist eine statisch günstige Form. Der Wind wirft so ein Hochhaus nicht so schnell um. Außerdem lässt sich in ihm viel Raum effizient unterbringen. Es ist ein Haus der kurzen Wege. Gunnar Klack zieht nun seinen Y-Joker.
Die Hauptverwaltung der UNESCO in Paris, das Gebäude, was ich jetzt einfach mal bezeichne als die Mona Lisa unter den Y-Bauten, weil es ist das Y-artigste Gebäude der ganzen Welt.
Marcel Breuer hat es in den 1950er Jahren entworfen. Ein Gebäude, das auch den Unilateralismus der Weltgemeinschaft versinnbildlichen sollte.
Mir hat jemand erzählt, er wäre vor Jahren in einer Reha gewesen und das Gebäude hatte so einen Y-Grundriss. Und es war in der Mitte die Betreuung irgendwie angesiedelt. Und er sagt, es hatte was ganz Komisches, weil die nämlich in alle Gänge reinschauen konnten. Und es hatte fast so was Gefängnisartiges bisschen, weil man natürlich da alles einsehen kann. Und er hat sich da eigentlich nicht so wohl gefühlt.
Haarscharf erkannt. Michel Foucault hat dafür den Begriff des Panoptismus geprägt. Ein Baukonzept, das erstmals übrigens bei Charles Dickens' Oliver Twist beschrieben wird und sich seit der Industrialisierung dann bei Gefängnissen oder Fabriken verbreitet hat, in dem in der Mitte, also an der Kreuzung, eine Art Wachturm ausgebildet wird. Halten wir fest. Dem Wind und der Sonne reckt sich das Y entgegen. Den Benutzern und Bewohnern liefert es kurze Wege. Die Konzertgäste in der Philharmonie lädt es zur Kommunikation ein. Die Mitte aber sollten wir uns immer ganz genau anschauen. Hier lauern die dunklen Abgründe des Ys.
Philosophisch. Das Y als Möbelstück oder auch als Grundriss. Eine Zusammenfassung unserer Kollegin Marietta Schwarz.
Fundstück.
Straßenmusik kann eine nervige Angelegenheit sein, wenn sie etwa im Café Gespräche unterbricht. Dem Musiker Moondog war das bewusst, als er in New York der frühen 50er Jahre unterwegs war. In Manhattan breitete er seine Instrumente an verschiedenen Orten auf dem Gehweg aus und begann zu spielen. Manchmal wirkt es, als hätten die Geräusche der Stadt nur auf ihn gewartet. Etwa bei dem Stück Fog on the Hudson, bei dem die Hupen der Züge wie Nebelhörner klingen.
Thank you.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Kulturstaatsministerin Roth hat ihre Pläne für eine Reform der Filmförderung in Deutschland vorgestellt. Vorgesehen sind unter anderem eine Investitionsverpflichtung und Steueranreize. Filmschaffende sollen künftig bis zu 30% ihrer Produktionskosten steuerlich absetzen können. Beide Punkte nannte der Geschäftsführer der IF Productions Film GmbH Ingo Vlies hier im Deutschlandfunk Kultur als entscheidend für eine gute Reform. Im Moment herrsche in Deutschland ein System des Klein-Klein.
Alle Bundesländer haben Filmförderung. Wir haben noch 3 selektive Förderungen auf Bundesebene, die alle mehr oder weniger kompatibel miteinander sind. Aber wir sind in der Hand von Juries. Ich will gar nicht sagen, dass diese Juries nicht kompetent sind. Aber der viel gescholtene Gremienfilm aus Deutschland, also der, der es jeden und allen recht macht, damit man sich eben durchkommt in diesen vielen Jury-Sitzungen, der würde damit dann zumindest zum großen Teil der Vergangenheit angehören. Und wir versprechen uns davon bessere Filme tatsächlich.
Der Filmproduzent Ingo Vlies von IF Productions. Die neue Generaldirektion der Kunstsammlungen Chemnitz, Florence Turmes, warnt davor, Ostdeutschland als rechtsextrem abzustempeln. Der Rechtsruck sei überall in Europa sichtbar, sagte die gebürtige Luxemburgerin der Berliner Zeitung. Man beobachte beispielsweise sorgenvoll, dass unter weniger demokratischen Regierungen Museumsdirektoren entlassen würden. Überhaupt spitze sich in der Gesellschaft aktuell vieles zu, auch in der Kulturszene, so Turmes. Nicht nur deshalb will die Kuratorin mit dem künstlerischen Angebot der Kunstsammlungen Chemnitz Demokratievermittlung leisten. Museen könnten wichtige geistige Werte vermitteln, wie zum Beispiel Empathie. Am Samstag ereignete sich am Soho Theatre in London ein Vorfall, für den sich die Bühne jetzt entschuldigt. Bei einer Show vor 200 Menschen enthüllte der nordirische Komiker Paul Curry Zuschauern zufolge 2 Flaggen, eine ukrainische und eine palästinensische. Er bat das Publikum aufzustehen und zu applaudieren. Ein junger Israeli und seine Freunde in der 2. Reihe weigerten sich und erklärten auf Aufforderung ihre ablehnende Haltung. Wie der Nichtregierungsorganisation Campaign Against Antisemitism unter Berufung auf einen Zeugen öffentlich machte, forderte Curry die Zuschauer daraufhin, rüde auf den Saal zu verlassen. Einige Menschen im Saal riefen demnach zusammen mit ihm: Raus hier und Free Palestine. Das Soho Theater zeigte sich nun in einer Erklärung, Zitat, traurig über den Vorfall, der zu Irritationen und Verletzungen geführt hat. Mittlerweile beschäftigt sich die Polizei mit dem Abend. Vor einigen Jahren wurde in der englischen Stadt Aylesbury ein Ei aus römischer Zeit gefunden. Nun wurde bekannt, das Ei enthält noch immer Flüssigkeit. Das bestätigte der Ausgrabungsleiter des Unternehmens Oxford Archaeology, Biddulph, der deutschen Presseagentur. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich bei der Flüssigkeit um ein Gemisch aus Eiweiß und Dotter handelt. Ein CT-Scan hatte die Flüssigkeit mitsamt einer Luftblase gezeigt. Das Ei war 2019 in einer mit Wasser gefüllten Grube gefunden worden. Womöglich war es dort als Teil einer Opfergabe zwischen den Jahren 270 und 300 nach Christus platziert worden. Die Wissenschaftler schreiben dem Ei ein riesiges Forschungspotenzial zu. Spannend seien zum Beispiel Fragen rund um die Haltung und Nutzung von Hühnern und anderen Vögeln in der römischen Zeit.
Vor 10 Jahren hat Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger erstmals öffentlich gemacht nach seiner Karriere, dass er schwul ist. Seitdem hat sich in Deutschland kein Nationalspieler mehr geoutet. Heute ist eine Doku bei Amazon Prime erschienen und sie heißt Das letzte Tabu.
Schwule können doch nicht Fußballer sein, das ist doch viel zu ruppig.
Darum haben wir im Männerfußball psychologisch so ein Problem damit, weil es ein Tabu ist.
Es ist eine Form der Andersartigkeit, wie sie eben nicht akzeptiert war.
Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft ein Problem mit Homosexuellen hat. Es ist der Fußball, nicht die Gesellschaft.
Es geht um Homosexualität im Profifußball. Und das nehme ich mal vorweg. Ich empfand diese Doku als unheimlich bereichernd, vielschichtig und berührend. Markus Obern gilt als 2. weltweit geouteter Fußballprofi in der Geschichte des Fußballs und ist auch Teil der Doku. Mit ihm spreche ich jetzt. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, freue mich, da zu sein.
Sie sind in der DDR aufgewachsen, durchliefen Fußballnationalmannschaften verschiedener Altersklassen, galten als enorm großes Talent, aber haben sich dann, so sagen Sie es in der Doku, für das Leben und gegen Ihren Traum mit Anfang 20 entschieden. Nehmen Sie uns ein bisschen mit, wie war das damals für Sie?
Das war eine schwierige Entscheidung, weil ich war Anfang 20, hatte alle Möglichkeiten. Es war kurz nach der deutschen Wiedervereinigung. Das heißt, dann konnte man auch reisen und international spielen. Aber ich war innerlich kaputt, fertig. Ich hatte mit Depressionen zu kämpfen. Wir hatten Doping, Mobbing. Ich hatte Gewalt und Missbrauch vorher erlebt und dann sich noch verstecken, verleugnen zu müssen als Person mit seiner Liebe, Leidenschaft und Partnerschaft, ganz wichtige Dinge. Und ich habe das alles nicht verstanden, was mit mir passierte. Da ging es wirklich ums Überleben. Und der Fußball sollte mir eigentlich helfen. Ich meine, ich bin als Kind praktisch auf so eine DDR-Sportschule gekommen. Große Ehre gewesen mit Olympiasiegern, Weltmeisterinnen aus anderen Sportarten auf einer Schule. Toll, aber die Rahmenbedingungen waren so schlecht. Trotzdem habe ich mich 7 Jahre da durchgekämpft und es wäre schöner gewesen, wenn ich mich hätte offen zeigen können, wie alle anderen auch, dass man sich verliebt, dann Liebeskummer hat, man mit Leuten sprechen kann, aber niemand war da, ich konnte mit niemandem sprechen und diese Isolierung, dieses Alleinsein, das war halt ganz schlimm und schwierig, trotzdem durchgehalten, trotzdem Nationalmannschaft, kurz vorm Sprung in die zweite Bundesliga, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht angesichts der Rahmenbedingungen. Und die Entscheidung war dementsprechend schwer, aber richtig, denn ein Spiel geht 90 Minuten, ein ganzes Leben 90 Jahre.
Was mich auch sehr berührt hat, wie Sie in der Dokumentation beschreiben, dass Ihre Gesten, Mimiken und Aussagen kontrolliert haben, das klingt nach einem enormen Energieverlust. Wie ging es Ihnen denn dann damals mit dieser Entscheidung? Konnten Sie sich trotzdem weiterhin für Fußball interessieren?
Das ist völlig richtig. Der Energieverlust war enorm. Also dieses im Detail sich verstecken, verbiegen, Gestik, Mimik abstellen, sich sehr zu psychologisieren praktisch und zu kontrollieren, wie eine Person, die über einen steht und ständig wie eine Marionette gestaltet und steuert. Also es war sehr unangenehm. Trotzdem war mir das wert, Fußball zu spielen, weil es mich so begeistert hat. Aber als ich mich dann aber dazu entschloss, mich zu befreien, das bedeutete, aus der Fußballwelt rauszugehen, wurden Energien frei. Also da ging es darum, sich zu entdecken, seine Wünsche, auch was an blöden Sachen in der Vergangenheit passiert ist, war also viel Aufarbeitung, das war steinig, nicht so schön auch, aber die Aufarbeitung war unglaublich wichtig, um im Hier und Jetzt zu leben, zu sich zu kommen. Das ist ja auch das, was ich heute weitergebe, wie das Ganze geht, was ist wesentlich im Leben und was auch nicht, an was orientiere ich mich. Und das war so wichtig, das zu beginnen. Das hätte ich auch gerne innerhalb des Fußballs gemacht. Da hätte ich eine Anleitung gebraucht oder Personen, Leute, die mir helfen. Und so habe ich es dann alleine in die Hand genommen und viele Erfahrungen gesammelt. Und habe dann in Mailand gelebt, bin nach Neapel zum Studieren, habe 6 Jahre mit behinderten Menschen gearbeitet, Künstlerinnen, war weiter fußballerisch unterwegs in Neapel, zwischen den Palazzis, in Mailand in einem kleinen Team, in Hamburg, in Berlin, auf den Malediven mit Muslimen Fußball spielen, ist auch interessant, da lernt man Leben kennen. Also Fußball ist mehr als jetzt nur Spitzensport, sondern eine Weltsprache. Man kriegt überall Kontakt und das habe ich dann auch genutzt. Und von daher hat der Fußball mir doch noch viel gebracht.
Das klingt schön. Sie haben auch, das sagen Sie so schön, immer wieder überlebt, sich 2007 geoutet, aber es ist nach wie vor eine persönliche Geschichte, die deutlich macht, wie immens groß der Druck im Männerfußball ist. Was meinen Sie? Sie arbeiten ja auch heute unter anderem als Projektleiter der Kampagne Sports Free im Verein für Vielfalt in Sport und Gesellschaft. Warum ist das bis heute so, vor allem im männlichen Fußball?
Ja, es hat ja seine Geschichte. Also Homosexualität, vor allem männliche Homosexualität, stand unter Strafe über Jahrzehnte, Jahrhunderte fast, kann man sagen. Und von daher hat sich das so reinentwickelt, vor allen Dingen in diese Bereiche, die jetzt von toxischer, unangenehmer Männlichkeit dominiert waren. Ich meine, das ist eine große Frage, was ist Männlichkeit, was ist Menschlichkeit? Und ja, diese tradierten Werte, Statussymbole, diese traditionellen Werte von früher, die halten sich länger, glaube ich. Ob sie nun gut sind oder nicht gut, aber eben sich zu verstecken als Schwuler, um dieses Thema mal zu nehmen, ist halt so weitergegeben worden. Man hat sich daran gewöhnt und jetzt scheint es so, als sei es unmöglich, ist es aber nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit, glaube ich, und auch der Einstellung eines Updates vielleicht. Ich denke, dass wir schon weiter sind, als viele denken, als wir denken. Und dieses Update zu vollziehen, dass die Leute im Fußball auch weiter dazu sind, weltoffener, fortschrittlich, kraftvoll und viele auch überhaupt gar kein Problem mit verschiedenen Liebesformen, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentitäten haben. Dieses Update ist vielleicht auch Teil des Projektes.
Und genau, wie war es für Sie, Teil des Projektes zu sein in dieser Doku? Sie haben sie sicherlich auch gesehen jetzt im Nachklapp. Wie fühlt sich das für Sie an?
Also das war für mich bewegend und berührend, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte mehrfach Gänsehaut. Also natürlich auch, weil ich jetzt persönlich dabei bin, betroffen bin. Aber ich glaube, der Film ist auch schon beeindruckend. Und ja, es macht mich auch stolz, Teil des Films zu sein, weil unglaublich mutige Aktivisten, Aktivistinnen dabei sind, von denen ich echt meinen Hut ziehe. Und es ist einfach eine Ehre, dabei zu sein.
Und was würden Sie sagen, gibt es einen Appell, was hat der Männerfußball bis heute eventuell nicht begriffen, was hat er versäumt?
Ich glaube, dass da gute Personen unterwegs sind mittlerweile. Es ist nicht mehr das Gleiche wie vor 20 Jahren. Also ich bin ja mit allen Bundesliga-Vereinen in Kontakt und da habe ich wirklich gute, teilweise begeisternde Gespräche geführt, sehr progressiv, sehr proaktiv, offenstehend zu dem Thema. Und ich glaube, dazu braucht es eine Aktualisierung, ein Update, dass der Fußball vielleicht gar nicht so das Problem damit hat, wie wir denken. Es melden sich auch Leute aus der Fußballwelt, die sich im Projekt outen wollen. Mittlerweile gibt es da Zusagen, wenn man so will, aus verschiedenen Ländern, nicht nur aus Deutschland. Und es scheint so eine Art Schnittstelle zu sein, die es bisher noch nicht gab. Und deswegen bin ich da auch optimistisch. Und es gibt keinen Grund, nicht optimistisch zu sein.
Sagt Markus Urban, der erste Ex-Profi-Fußballer in Deutschland, der seine Homosexualität öffentlich gemacht hat. Sehen Sie auch in der Doku, die heute bei Amazon Prime erschienen ist. Das letzte Tabu heißt sie. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne, war mir eine Freude.
Ja, und produziert wurde diese Dokumentation von Leopold Hösch, mit dem bin ich jetzt in der Leitung verbunden, Grimme-Preis- und Emmy-Preisträger. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor, Herr Hösch.
Hallo, guten Tag.
Ja, auch herzlichen Dank nochmal. Wie ich finde, ist das ja eine sehr sehenswerte Doku. Und ich soll Grüße von Herrn Urban, den wir gerade gehört haben, ausrichten. Was hat Sie persönlich dazu bewegt, diesen Film zu machen?
Ich habe immer irgendwie das Interesse des Publikums im Auge und als ich die Zahl gehört habe, dass von 500.000 Männern Profis, Fußballprofis weltweit nur 7 offen schwul leben, habe ich gedacht, boah, das ist wirklich ein Wahnsinnsthema. Das ist ein Thema, was, wenn man das einmal vielleicht anders erzählt, so quasi als Geschichte, das habt ihr noch nie gehört, das könnt ihr euch nicht vorstellen, dass dann sehr viele Menschen eigentlich sagen, boah, das kann ja wohl nicht wahr sein, das kann nicht stimmen. Das ist ja, wie uncool ist das eigentlich? So, und das war eigentlich so dieser ganze Swing, der in diesen Film dann übergegangen ist, dass wir einfach gesagt haben, das ist eigentlich ein Missverständnis, dass die breite Gesellschaft, die nicht homosexuell ist, das Thema vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm hat und auch nicht erkennt, wie viel Unglück und Leid eigentlich über Menschen gebracht wird. Und was Markus Urban gerade erzählt hat, das macht sehr betroffen. Nur es ist irgendwo auch gewisserweise für viele vielleicht eine fernere Welt. Und wir haben im Grunde versucht, diese fernere Welt in die Mitte der Gesellschaft zu holen und sagen, hey, so sind wir eigentlich gar nicht. Und das würden wir auch gerne mal zum Ausdruck bringen.
Wie Sie gerade gesagt haben, Sie schildern verschiedene Fälle und gehen auch auf verschiedene Geschichten ein. Und eine, die mich auch sehr berührt hat, war die des Coming-Outs vom schwarzen britischen Spielers Justin Fashanu. der weltweit Erste. Das ist eine sehr tragische und auch traurige Geschichte. Er war aktiver Spieler, hat sich dann 1990 in einer Talkshow in England geoutet. Hier mal ein Ausschnitt.
Young people, old people need to know that it's okay.
Ja, er galt als klug, intellektuell und nahm sich dann aber 8 Jahre später das Leben. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum es bis heute weltweit nur 7, wie Sie gerade sagten, aktive Fußballspieler gibt, die sich geoutet haben?
Das war sicher in den 80er, 90er Jahren, war das so eine der Horrorgeschichten. Und ansonsten war ja auch sozusagen Homophobie, ohne dass man das vielleicht als wirklich so selber empfunden hat, als dass man homophob war. Man hat das einfach so im Sprachgebrauch benutzt und man hat gar nicht so viel darüber nachgedacht. Und das hat sich wahrscheinlich tradiert. Und so ein bisschen wie das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern. Glaube ich, wenn einer einmal sagt, der König ist nackt, dann sehen es vielleicht viele auf einmal mit ihren eigenen Augen. Ja, das ist eigentlich komisch. Und Justin Fashion, nur die Geschichte ist ja mehr oder weniger in der Vergessenheit geraten. Die kennt heute kaum noch jemand. Selbst Fußballexperten in Deutschland, denen sie davon erzählen, haben da ganz dunkel, kann ich mich erinnern. Aber es ist ja keine Geschichte wie eine Geschichte von Franz Beckenbauer oder Pelé. Und ich finde, wir haben es ganz gut in dem Film visualisiert. Und wir haben parallel eben auch die schöne Geschichte von Thomas Hitzlsperger, der nicht nur sprachlich irre begabt ist, sondern auch einfach so ein fröhlicher Mensch ist, der einfach sagt, ich habe ein sehr schönes, sehr, sehr fröhliches Leben und das ist beispielhaft eigentlich. Und so haben wir eigentlich ein glücklich machender Film. Ja, dem kann man gut gucken, auch wenn man selber nicht homosexuell ist. Und das war uns auch wichtig, dass wir es eben so in die Mitte der Gesellschaft rein. Und ich finde gerade Thomas Hitzlsperger ist auch ein irre guter Botschafter in alle Richtungen.
Sie stiften auch Zuversicht, da würde ich gerne an späterer Stelle noch drauf eingehen wollen. Aber vorher nochmal, Sie sprechen ja mit AutorInnen, beziehungsweise Autorinnen sprechen mit ExpertInnen, PsychologInnen. Wie schwierig oder auch wie leicht war der Prozess und warum haben Sie aber nicht mit Verantwortlichen aus dem Fußball gesprochen?
Naja, Thomas Hitzlsperger ist ja Verantwortlicher des Fußballs. Der ist ja sozusagen im Team des DFBs und die Tatsache, dass der DFB auch so jemanden, Thomas einstellt, ist, finde ich, schon ein sehr starkes Statement. Und mit allen Persönlichkeiten des DFB, mit denen wir gesprochen haben, die finden den Film toll. Das wurde mir heute Morgen nochmal versichert. Und also ich finde nicht, dass der DFB da quasi zu kurz kommt, insbesondere weil Thomas so eine starke Rolle in dem Film hat.
Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass das Problem, sowas zumindest bei mir, nicht mehr bei den Fans liegt. Auch die Gesellschaft hat sich verändert. An welchen Punkten muss denn da trotzdem mehr in Bewegung kommen, wenn es um...
Ich weiß gar nicht, ob da nicht absolut genug Bewegung da ist. Und nur ob dieses Missverständnis, dass wirklich alle glauben, es ist uns egal. Es spielt gar keine Rolle. Hauptsache, du schießt Tore. Es geht um Fußball. Und Fußball ist ja auch beispielhaft für viele andere gesellschaftliche Orte. Und Fußball hat dann auch Vorbildcharakter in gewisser Weise, weil es einfach so groß ist und weltweit bedeutsam. Und ich glaube, den Leuten ist es de facto inzwischen egal. Und das hat sich eigentlich nicht genügend rumgesprochen. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Verbände und die Institutionen über das Thema wahnsinnig viel nachdenken und drüber reden und Institutionen und dann selbst zu so peinlichen Aktionen sich hinreißen lassen. Und ich als Fußballfan fand es ehrlich gesagt peinlich, mit einer One-Love-Binde in Katar aufzutreten. Das narbt so ein Thema, finde ich auch. Und das hoffe ich, tut unser Film nicht. Der ist wirklich für die Mitte der Gesellschaft, der sagt, schau, es gibt viele Menschen, die darunter leiden. Von 500.000 Fußballprofis müssten rein statistisch 50.000 schwul sein und nur 7 weltweit trauen sich das zuzugeben. Das ist eigentlich eine Sprache oder eine Stimme, die Gesellschaft, das hat eigentlich keiner fordert das. Warum kann das nicht aufhören? Und wir uns wieder mehr über Fußball unterhalten als über sexuelle Orientierung, die eigentlich gar kein Thema sein sollten.
Dann bleiben wir nochmal bei dem Thema Zuversicht, die Sie auch stiften, beispielsweise durch Colin Martin, Spieler des US-Vereins San Diego. Können Sie diese Szene nochmal beschreiben, was da passiert ist?
Also er ist homophob beleidigt worden und dann wurde das von der einen Seite runtergespielt und seine Teammitglieder haben gesagt, das lassen wir uns einfach nicht bieten und wollten dadurch natürlich auch ein Zeichen setzen. Und das hat große Wellen geschlagen. Und das ist natürlich toll, dass das passiert ist. Und die New York Times, wir haben der unseren Film geschickt, der nur heute nur in Deutschland erscheint, noch nicht weltweit, das passiert später. Aber die New York Times hat das nochmal aufgegriffen und eine ganze Seite drüber geschrieben, über nochmal den Colin Martin Fall. Und das hat große Wellen geschlagen in Amerika. Und es ist im Grunde diese Souveränität einer breiten Masse, die sagt, das geht so, Homophobie geht nicht, wir wollen das nicht. Und dann fällt vielen auch der Schleier von den Augen, glaube ich, und sagen, ja, es ist eigentlich auch uncool.
Und abschließend nochmal die Frage, was meinen Sie, wird dieser Film bewirken oder was ist Ihr Wunsch, Ihre Intention?
Also mein absoluter Wunsch ist, dass der die Menschen gut unterhält. Das ist für mich immer das Ziel eines Filmes, er muss die Menschen gut unterhalten, weil wenn sie nicht irgendwas mitnehmen, was sie berührt, was sie gut unterhält, dann haben sie abends auch nichts zum Weitererzählen. Und ein Film, von dem sie nichts weitererzählen, der kann in meinen Augen auch nichts bewirken. Und so ist dieser Film angelegt. Der wird sie gut unterhalten und der wird sie am Ende auch betroffen machen und sie sagen, ich will sicher nicht Teil einer homophoben Gesellschaft sein. Und also mich als Dokumentarfilmer, wie gesagt, ich möchte Menschen gut unterhalten und wenn sich dann hinterher was ändert, dann freut es mich. Und ich haben den Film nicht umsonst geendet damit, dass wir im Abspann die 7 Personen, die sich zu immer, also Profifußballer zu ihrer Homosexualität bekennen, öffentlich, also wir haben die nicht geoutet, wir haben auch gar nicht versucht, irgendjemanden zu outen, das hat uns nicht interessiert. Wenn wir eigentlich jemanden outen wollten, war es eher die Gesellschaft. Und es würde uns freuen, wenn vielleicht im, also heute Abend startet er, oder er ist jetzt schon gestartet bei Prime Video, wenn er im ZDF startet, im Juni zur Europameisterschaft, dass es vielleicht nicht nur 7 sind weltweit, sondern vielleicht sind es schon 17 oder 70 oder vielleicht auch 700.
Wünschen wir uns.
Das würde mich freuen.
Eine Rückschau auf das Thema Homophobie im Fußball, eine geschichtliche Einordnung und ein Blick in die Zukunft, das zeigt die Doku Das letzte Tabu. Ich sprach mit Produzent Leopold Hösch. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Dankeschön.